Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientim und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Happy New Year. Servus, Axel.
Ein bisschen späten wäre schon. Hallo, Andrea.
Ja, wir müssen ja keinem verraten, wenn wir das jetzt hier heute aufnehmen. Und also offiziell darf man ja eigentlich noch bis zum 15., glaube ich, nach Knigge entsprechend frohes Neues wünschen.
Es gibt eine offizielle Regel dazu, nicht schlecht.
Ja, es gibt eine offizielle Regel dazu und ich bin mir nicht sicher, was unhöflicher ist. Also nach dem 15. noch frohes Neues wünschen oder jemanden, der frohes Neues wünscht, darauf hinweisen, dass er es eigentlich nicht mehr darf. Also es müsste eigentlich eine Knigge-Regel geben, dass übermäßige Belehrsamkeit auch nicht angebracht ist.
Und als die Verrechnungspreis- und Steuerberater Ihres Vertrauens an alle Podcast-Hörer sind wir natürlich sehr regelkonform.
Ja, man muss sich schon gut überlegen, wann unter welchen Umständen es vielleicht erlaubt ist, einer offiziellen Meinung, einer offiziellen Behörde wie dem Knigge quasi nicht zu folgen. Aber ich bin ja der Rebell, deswegen sage ich nochmal Happy New Year, ne? Also von dem her. Und wir haben zu Jahresanfang, das ist ja jetzt unsere zweite Folge, die wir dann dieses Jahr veröffentlichen, natürlich schon mal unsere Meinung zu den Verwaltungsgrundsätzen Verrechnungspreise 2024 rausgeschoben, weil es einfach hochaktuell und notwendig war. Also wer danach sucht, der findet das. Das ist die letzte Folge im Podcast-Programm Ihres Vertrauens, quasi die Folge vor dieser Folge. Gerne mal reinhören. Ja, das ist schon passiert. Und nachdem das im Dezember noch kam, die Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise 2024, wollten wir da auch nicht lange mit warten. Trotzdem wollten wir nochmal in aller Ruhe auf das Jahr 2024 zurückblicken und einfach mal so gucken, was nimmt man da aus Verrechnungspreissicht mit. Da waren ja dann doch Gesetzesänderungen und da, glaube ich, hat uns eine am meisten beschäftigt, weil die Anfang 2024 auch so ein, ja, schon so ein Insider-Gag war, wann kommt es denn nicht, wo packt man es denn rein, wann wird es denn verabschiedet. Trommelwirbel, wir erinnern uns alle noch an den Gesetzgebungsprozess zum Wachstumschancengesetz und die darin enthaltenen Regelungen zu den Finanzierungstransaktionen, die dann ja uns wirklich beschäftigt haben bis jetzt in den Dezember, weil dann das finale BMF-Schreiben dann dazu auch kam. Axel, was nehmen wir denn mit? Alles gut jetzt?
Ja, wir haben alles gut. Ich glaube, es ist gut, dass es jetzt erstmal im Gesetz steht, weil der Gesetzgeber bastelte ja schon etwas länger an diesen Ideen. Ne? Wir erinnern uns, Art hat Umsetzungsgesetz und sowas war, dass da schon mal alles ja geplant war. Jetzt haben wir was drinstehen. Der Gesetzgeber ist hoffentlich froh, dass er jetzt einige Missbrauchsfälle mit diesem Gesetz vermindern kann. Wie wir bei unseren Verwaltungsgrundsätzen-Podcast ja schon erzählt haben, das BMF hat sich auch da an einigen Stellen zu geäußert. Ich sag mal, an einigen Stellen positiv, an anderen bleiben wie immer Fragen offen, aber das liegt in der Natur der Sache. Ja, also die Fälle kommen jetzt ja langsam hoch, wo es einer sagt, ist das jetzt eigentlich ein Fall darunter? Wie muss ich das eigentlich sehen? Was sagt der Absatz 3e eigentlich jetzt bei Finanzierungsgesellschaften wirklich aus mit Funktions- und Risikoarmen? Das sind jetzt so die Fragen, die werden jetzt nach und nach aufkommen und die müssen wir jetzt nach und nach abarbeiten. Also alles gut. Ich sag mal, gut ist ja ein hoher Maßstab. Woran misst man da gut und schlecht? Ne? Also ich bin da vielleicht auch vielleicht Realist geworden. Also wir nehmen es ja, wie es kommt. Ne? Also die gesetzliche Regel und versuchen dann damit irgendwie, ich sag mal, in der Praxis umzugehen. Also von daher, das wird nicht die letzte Änderung im 1-ASDG sein, ist jetzt meine Prognose. Die ist natürlich jetzt, ich sag mal, eine heroische Annahme. Aber wenn ich in die Vergangenheit schaue, so alle 2 Jahre bastelt man ja an dem 1-ASDG rum. Also von daher erwarte ich mir, dass das auch weiter passieren wird.
Ja, und in der Zwischenzeit bastelt der Gesetzgeber dann ja gerne an anderen Gesetzen. Er hat dann hier im Herbst nochmal rumgebastelt im Verfahrensrecht, so in der AO. Er hat sich überlegt, das, was jetzt ab 25 dann eigentlich so Gültigkeit gehabt hätte, das kann man dann kurz vor 25 nochmal ändern. Manche nennen es Verbesserung, andere nennen es eine Verschlimmbesserung. Mit der Änderung, dass jetzt nicht die gesamte Doku ab 25 in den Betriebsprüfungen sofort nach 30 Tagen dann zu übermitteln ist, sondern erstmal nur das Masterfile, die außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle und die neue in die AO aufgenommene Transaktionsmatrix. Also das muss man dann ja schon faktisch einmal so klarstellen. Es gibt quasi einen Bürokratieabbau, wie das Gesetz im Titel dann auch sagt, durch das Hinzufügen eines zusätzlichen Dokuments, was zu erstellen ist, wozu die Details noch ausstehen.
Auch da fragst du ja, ist es eine Verbesserung? Das kann man nur entscheiden, wenn man sozusagen den Eichstrich irgendwo gezogen hat. Eine Verbesserung im Verhältnis zu was? Ja, also eine Verbesserung im Verhältnis zu der Regel, die dadurch abgelöst wird, die natürlich noch nie galt, indem ich meine ganze Doku hätte abgeben müssen. Ja, jetzt muss ich weniger abgeben. Eine Verbesserung im Sinne von der Regel, die, ich sag mal, bis dahin effektiv galt, nämlich, dass ich nur meine außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle und sonst irgendwas zeitnah dokumentieren musste, jetzt aber eben innerhalb von 30 Tagen noch eine Transaktionsmatrix obendrein abgeben muss, das ist mehr. Ja, also wie immer, die Wahrheit ist nicht ganz eindeutig. Ich sag mal, die abgelöste Regel, wie gesagt, auch wenn sie nie in Kraft getreten ist, die war natürlich noch strenger. Jetzt muss ich also weniger machen, als ich, wenn das Gesetz, das vierte Entlastungsgesetz nicht gekommen wäre. Von daher, auch das, ich bin da ja ein positiver Mensch, sehe ich erstmal positiv. So, jetzt muss ich noch irgendwas abgeben, was ich bisher noch nie abgegeben habe, nämlich eine Transaktionsmatrix. Das ist erstmal mehr. Ja, das sehe ich natürlich jetzt im ersten Schritt mal kritisch, weil ich muss jetzt mehr arbeiten und mehr abgeben. Wir wissen, wir hatten ja auch das in der Folge schon mal besprochen, glaube ich, in der letzten Weihnachtsfolge oder irgendwie so. Jetzt ist die Frage, was muss ich denn da abgeben? Ne? Also wie sieht die Transaktionsmatrix eigentlich aus? Wir haben da diese, ich sag mal, apokryphen Hinweise in der Gesetzesbegründung, die uns natürlich so ein bisschen helfen dafür. Aber das Gesetz sagt ja auch, die Einzelheiten kommen in der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung. Jetzt ist die noch nicht da. Ja, also ich vermute mal, es wird mit Hochdruck dran gearbeitet, das, was der Gesetzgeber da wollte, aus Sicht der Exekutive jetzt auch in die Rechtsverordnung hineinzuschreiben, die dann aber natürlich auch, ich sag mal, mit Zustimmung des Bundesrates erst erlassen werden kann. Das heißt, mal gucken, wann das passiert. Aber dein Ausgangspunkt war ja auch, Entschuldigung, wenn ich da noch in einen langen Monolog verfalle, war ja im Prinzip auch, ist es denn insgesamt eine Verbesserung? Und das kann man natürlich jetzt noch gar nicht so ganz genau beantworten, wenn ich jetzt mal hier meine wirklichen zeitlichen Maßstäbe, die ich gerade genommen habe, weglasse, sondern das vielleicht ein bisschen allgemeiner sehe, wo wir ja sagen, naja, bei vielen Menschen, die praktisch mit Verrechnungspreisen arbeiten, kommt ja das Gefühl auf, wir brauchen ein wenig Komplexitätsreduktion. Also, weil es ist einfach so komplex und so viel geworden, dass es halt nur noch schwer überschaubar ist. Das kann passieren, so will ich mal formulieren, wenn die Idee des Gesetzgebers, die sagt, ich möchte ja von einer vielleicht vollständigen Prüfung jeder einzelnen Geschäftsvorfall auf eine eher risikoorientierte Prüfung absteigen. Und dafür brauche ich eventuell gar nicht die ganze Dokumentation, weil ich gar nicht diese Geschäftsbereiche untersuchen will. Ich will halt den Cashpool gar nicht untersuchen, sondern ich will nur die Warenlieferung untersuchen. Warum sollte mir einer die Dokumentation vom Cashpool geben? Ich habe gar keine Frage gestellt. Ich will es gar nicht sehen, sondern aus Risikoaspekten möchte ich halt nur die Warenlieferung mit Land XY mir anschauen. Keine Ahnung. Und dafür hilft die Transaktionsmatrix natürlich schon. Wenn dann hinterher das Ziel ist, risikoorientierte Prüfung, ich lasse auch bestimmte Transaktionen aus der tatsächlichen Prüfung raus und für die muss ich keine vollständige Dokumentation abliefern. Wenn das funktioniert, dann ist es eine Erleichterung. Wird das funktionieren? Na, das hängt jetzt auch davon ab, A, was kommt in die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung? Was kommt vielleicht auch noch in BMF-Schreiben, die näher erläutern, wie denn solche risikoorientierten Prüfungen ausschauen könnten? Das hängt davon ab, wie werden die Prüfer geschult mit diesem neuen risikoorientierten Prüfungsansatz? Und der psychologischen Prädisposition von Prüfer und Geprüften. Also mal wird es gut gehen, mal wird es nicht so gut gehen, ist meine Prognose. Was wir dafür aber tatsächlich, glaube ich, brauchen in der GAUF, eben nicht nur, ich sage mal, rein technisch, was soll jetzt in die Transaktionsmatrix rein, sondern eben auch genau solche Sachen wie, muss ich da nicht vielleicht mal, ich sag mal, irgendwelche Thresholds einführen und sagen, also okay, man muss jetzt nicht jede 500 Euro ohne Not dokumentieren und dann auch prüfen. Klar, auf Nachfrage und bei Steuerhinterziehung und anderen ganz schlimmen Dingen und sowas, klar, da muss man jeden Euro sich anschauen, das ist schon richtig. Aber für die risikoorientierte Prüfung muss ich da vielleicht mal bestimmte Sachen auch einfach nicht mehr prüfen. Ja, weil ich denke, das Risiko ist so gering. Ich müsste mir auch nochmal gucken, hinten die Kleinunternehmerregel, die hat man ja großzügig von 5 auf 6 Millionen, beziehungsweise 500.000 auf 600.000 erhöht für diese Unternehmen. Da müsste man wahrscheinlich nochmal ran und da muss man eben in der GAUF, glaube ich, da braucht man das als Rechtsverordnung, damit es eben auch verbindlich ist, braucht man praktikable Regelungen, ja, wie eine risikoorientierte Prüfung denn aussehen kann bei Verrechnungspreisen. Dann wird es gut. Wenn ich nur technisch reinschreibe, ich sag mal, die Gesetzesbegründung anschreibe, ich möchte da die, ich sag mal, Steuerjurisdiktionen, ob sie einem, ich sag mal, vorteilhaften Steuersatz unterliegen und ich möchte gerne die vertraglichen Grundlagen und sonst irgendetwas alles haben, dann ist, glaube ich, nicht so viel gewonnen.
Ja, das sind ja jetzt schon sehr umfangreiche Aufgaben, die da quasi dann auch auf die Beteiligten warten. Falls es Unterstützung braucht bei der Ausarbeitung eines Schulungskonzepts für die Prüfer, wir bieten uns natürlich gerne an. Es sollte uns keiner vorwerfen, dass wir da irgendwie nicht auch hilfsbereit wären, vielleicht einen Hauch Pragmatismus zu verströmen und einen Fingerzeig in die richtige Richtung zu geben. Es macht aus meiner Sicht auch Sinn, an der Stelle dann vielleicht das ein oder andere Kommentierungsverfahren nochmal zu haben, wo denn auch aus Praxissicht kommentiert werden kann.
Das auf jeden Fall, wobei ich versuche ja auch immer zur Ehrenrettung der Finanzverwaltung ab und zu hier was zu sagen, weil ich sag mal, es gibt da ja auch sehr, ich sag mal, praktikabel orientierte Prüfer und auch Sachgebietsleiter und Finanzamtsvorsteher und alle anderen Menschen und Menschen auch im BMF und sonst irgendwo, die sagen, naja, ich muss ja versuchen, das praktikabel zu machen. Auch das BMF hat natürlich nur, oder die Finanzverwaltung an sich, hat nur beschränkte Ressourcen und muss jetzt auch sagen, okay, was muss ich damit wirklich prüfen? Ja, also ich glaube, der Wille ist da grundsätzlich schon da. Weil es gibt natürlich auch immer die andere Seite. Es gibt natürlich auch immer wieder, auffällige Transaktionen bei Steuerpflichtigen, die nicht vollständig kooperieren und wo man dann natürlich auch Mittel braucht, als Finanzverwaltung diese auch zu kriegen. Das Problem ist ja immer, wenn man mit gleicherlei Maß misst, ja, also wenn ich sozusagen immer von einem potenziellen Steuerhinterzieher ausgehe und darum sozusagen alles vollständig und auf den letzten Euro genau und mit, unter eidesstattlichen Versicherungen irgendwelche Dinge mache, dann kommt man natürlich zeitlich in Bedrängnis, weil dann wird man die Fälle nicht mehr abarbeiten können. Das ist, glaube ich, der Grundpunkt.
Das ist so und wir sind natürlich sowieso vorgeprägt. Wir versuchen uns unsere positive Sicht nicht nehmen zu lassen, aber wir sind natürlich trotzdem vorgeprägt durch die ganzen kaputten Fälle, die dann doch immer wieder bei uns anlanden und die natürlich unser Bild schon auch in eine gewisse Weise vielleicht an der einen oder anderen Stelle prägen mögen.
Ne? Das ist ein Bias, ne? Weil die guten Fälle kommen ja tendenziell auch nicht zu uns. Ne? Das muss man ja auch sagen, weil da läuft ja alles toll, dann fragt uns keiner.
Ja, gut, es gibt schon ein paar gute Fälle, wo wir vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass sie gut geworden, aber wollen da unser Licht nicht allzu sehr unter den Scheffel stellen. Aber an der Stelle, manche, da braucht man uns dann nicht mehr irgendwann. Das ist wohl auch richtig.
Jetzt, das ist die Gaupt. Und da wird es dann gearbeitet. Wann das kommt, ist natürlich auch eine politische Frage. Ich glaube, da müssen wir was sehen.
Ja, und politisch ist es natürlich auch spannend. Das ist uns auch allen bewusst. Jetzt, die Folge wird noch vor der Bundestagswahl kommt. Von dem her ist uns allen bewusst, dass da vielleicht gerade jetzt auch nicht nur international, sondern auch in Deutschland politisch das ein spannendes Jahr ist, wo man dann schon gucken oder sehen wird, was denn da so für Impulse kommen. Ich glaube, man kann zumindest aus einem Gremium heraus, von einer Organisation heraus, entsprechend Impulse auch erwarten, was ja so Rechtsauslegung nochmal angeht. Und das ist vom BfH. Es sind einige BfH-Verfahren anhängig, die jetzt schon im Dezember in der mündlichen Verhandlung waren und wo wir auch vielleicht jemanden hingeschickt haben, um da mal so ein bisschen reinzuhören. Und es gibt da, glaube ich, unterschiedlichste Verfahren, die da jetzt quasi dann auch in diesem Jahr, wo klar damit gerechnet werden kann, dass die Urteile veröffentlicht werden. Außer es kommen unvorhergesehene Dinge auf der BfH-Ebene, wovon nicht auszugehen ist. Und dann wird man, glaube ich, zu diesem Taxifall ein Urteil bekommen, wo es darum geht, ob dieser Raum des Taxiunternehmens eine Betriebsstätte dem Grunde nach begründet und dann aus meiner Sicht schon fast, also ich meine, ich finde ja auch diese dem Grunde nach Betriebsstättenurteile anekdotisch spannend, aber noch spannender sind die der Betriebsstätte der Höhe nach Fälle, wo es ja zwei Ungarnfälle gibt, die auf FG-Ebene unterschiedlich entschieden worden sind, wo es zu Urteilen kommen wird und was ist da rauszulesen?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Betriebsstätten, das ist ja sozusagen unser zweites Hobby, also die Betriebsstättengewinnermittlung, das ist die Betriebsstättenbegründung, die muss man immer mitmachen, dass das sozusagen der nächste Eskalationspunkt ist, also eben genau, weil die Fälle jetzt langsam nach hochkommen, also nicht nur, ob Schreibtische und Spinde eine Betriebsstätte begründen und all diese ganzen Entscheidungen, die wir da sehen, sondern eben auch dann die Frage, was ist denn jetzt die Gewinnzuordnung, wie ist der AOA auszulegen, ist der überhaupt anzuwenden und so weiter. Das wird also, wo ich dachte, ich erwarte, dass auch in den nächsten Jahren noch an dem 1-ASDG herumgebastelt wird, ne? Und die Betriebsstättengewinnermittlung oder zumindest die Einkünfteabgrenzung bei der Betriebsstättengewinnermittlung, die haben wir ja hinten auch im 1-ASDG drin. Also da kann das natürlich passieren, dass der Gesetzgeber eine Not sieht, aufgrund von Entscheidungen des BfH, da vielleicht doch mal Hand anzulegen.
Ja, und das ist jetzt vielleicht auch ganz unvorhergesehen an der Stelle, aber vielleicht auch nicht. Ein gewisser Axel Nientemp hat am 27. April 2012 im Handelsblatt Steuerbord in einem Gastbeitrag einen Satz geschrieben, der lautet: Überraschenderweise erfolgt dies durch die Änderung und Ergänzung von § 1 ASDG, der eine nur einseitig greifende Einkünftekorrekturvorschrift und keine Gewinnermittlungsvorschrift darstellt. Ich weiß nicht, ob das in diesen Fällen, es gibt schon sehr gute Archive in dieser Welt, ob das nicht vielleicht hier der Kasus Knaxus auch sein könnte. Wir schauen mal, dass darüber hinaus der AOA dann in dem, dass er international nicht einheitlich angewendet wird oder auch überhaupt nicht angewendet wird, da immer noch ein praktischer Problempunkt in manchen Länderkonstellationen, zum Beispiel mit Portugal, ist und es vielleicht Sinn macht. Jetzt sehen wir, 2012 hast du dich da schon zu geäußert. Die OECD hat sich offensichtlich vorher schon damit beschäftigt, da vielleicht international dieses Thema nochmal auf einem Health-Check zu unterziehen. Das wäre nicht verkehrt.
Ja, es sind natürlich auch mehrere Punkte. Also, ich war nicht, glaube ich, nicht der Einzige, der damals sowas Ähnliches geschrieben hat, aber die OECD hat sich ja vorher damit beschäftigt und hat gesagt, okay, die Anwendung von Artikel 7, die ist so unterschiedlich in den einzelnen Staaten und wir brauchen eine Regel dafür, dass ich ja das, was ich bei Verrechnungspreisen halt nicht habe, zivilrechtlich wirksame Verträge habe, mit denen Funktionen und Risiken ja im Prinzip auch abgegrenzt werden. Dafür muss ich irgendwas anderes finden und ist dann sozusagen häufig auf die Menschen gekommen, hat gesagt, okay, ich muss mir die Menschen angucken, wer macht denn eigentlich was? Ja, kam man auf die Significant People Function und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Ich sag mal so, im Prinzip so ein bisschen so wie bei Dempe, ja? Die OECD ist natürlich nicht dafür verantwortlich, dass Deutschland einen speziellen Weg gewählt hat, ja, und gar keine Gewinnermittlungsnorm für Betriebsstätteneinkünfte mit dem AOA angesetzt hat, sondern es in einer Einkünftekorrekturnorm irgendwo im ASDG versteckt hat, was eine Vielzahl von Folgeproblemen hat bei der Anwendung des AOAs. Darüber hinaus hast du ja auch gesagt, ja, das hat die OECD jetzt beschlossen und dann kommen wir da in ganz spannende Dinge hinein. Die Doppelbesteuerungsabkommen haben ja etwas längere Beharrungskräfte als Gremien der OECD manchmal vermuten lassen. Nicht alle Doppelbesteuerungsabkommen zu jedem Zeitpunkt, den wir gerade so in Betriebsprüfung haben, haben den AOA auch umgesetzt. Ja, dann gibt's ja, ich sag mal, auch so lustige Verlautbarungen in dem BMF-Schreiben zur Betriebsstättengewinnermittlung, dass bei allen OECD-Staaten davon auszugehen ist, dass der AOA da vollständig umgesetzt ist, was natürlich eine hanebüchende Vereinfachung ist, weil es kontrafaktisch halt leider häufig nicht so ist, dass sie es eben nicht umgesetzt haben. Und das kommt jetzt auf das Jahr an, auf die Länderkonstellation, ne, du hast ein Land genannt, aber da gibt es eine ganze Vielzahl von Ländern, von OECD- und Nicht-OECD-Ländern, die halt AOA machen, AOA zu bestimmten Zeitpunkten machen, so ein bisschen AOA machen, gar kein AOA machen und sonst irgendetwas. Also der Ausgangspunkt der OECD, lass uns alle was vereinheitlichen und das Gleiche tun, ja, war gut gemeint, hat aber nicht so ganz geklappt. So muss man es, glaube ich, konstatieren. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Denn wie immer, wenn irgendwas nicht ganz so gut geklappt hat in unserem Bereich, ist die Folge Doppelbesteuerung. So, also das kombiniert mit der, ich sag mal, innerstaatlich speziellen Umsetzung in Deutschland, wie du schon da angesprochen hast, eben eine Einkünftekorrekturnorm, die nur einseitig wird und keine Gewinnermittlungsnorm, zeigt mir, und die Prognose habe ich ja schon lange getroffen, aber das dauert halt ein bisschen länger, dass wir mit dieser Umsetzung des AOA in Deutschland noch ein paar grundsätzliche Probleme bekommen, wie jetzt auch gerade ja bei dem BFH gezeigt ist, wo ja die Frage ist, ist das überhaupt eine Geschäftsbeziehung, ja, die unter dem 1-ASDG fällt, was die Betriebsstätte da im Ausland gemacht hat.
Wir sind, glaube ich, also was herauskommt, ich meine, ich bin schon länger überzeugt, dass das Betriebsstättenthema eins ist, was es auf jeden Fall wert ist, sich weiter damit zu beschäftigen. Es ist komplex, es ist verworren, es ist genau unser Ding an sich, so aus einer Nerd-Perspektive heraus. Ich glaube, wir werden, brauchen wir jetzt kein großer Prophet sein, in 2025 noch die ein oder andere Folge zu Betriebsstättenthemen aufnehmen und freuen uns da auch mit einer gewissen, aus einer gewissen Perspektive drauf, würden uns aber nichtsdestotrotz vielleicht auch da wieder wünschen, dass es eine gewisse Komplexitätsreduktion vielleicht auch gibt an der einen oder anderen Stelle, die das Leben dann auch erleichtert. Wo wir da schon bei unterschiedlicher Anwendung in unterschiedlichen Ländern sind, zum letzten Punkt. Ja, die OECD ist ja gerade noch damit beschäftigt jetzt und wer könnte ahnen, dass es ein ähnliches, also dass es in ähnliche Probleme rutscht, ein Thema umzusetzen, Trommelwirbel, Amount B, wo ja jetzt die Fragen sind, so also A, was hat das für Effekte? Da hat die OECD freundlicherweise sogar ein Tool veröffentlicht. Das kann man sich auf der OECD-Webseite mal angucken, kann so ein bisschen selber mit rumspielen. Es tut vielleicht nicht alles, was man sich da so wünscht. Also da lohnt sich schon vielleicht selber nochmal nachzurechnen oder sich helfen zu lassen. Und auf der anderen Seite ist die Frage, ja, wo wird denn jetzt Amount B auch wirklich angewendet? Wird das alles einheitlich angewendet? Was passiert denn da? Das verfolgen wir auch ganz gespannt. Das wird, glaube ich, in diesem Jahr auch weiterhin zu verfolgen sein, was denn da so an der Stelle passiert. Ob denn aus so einer schönen, angedachten Vereinheitlichung und Vereinfachung nochmal eine Komplexitätssteigerung wird, es sieht erstmal kurzfristig so aus.
Aber das, ich glaube, das hatten wir auch schon besprochen. Jetzt gibt man einer Gruppe von Experten, die sich mit, ich habe vergessen, wer da in dem Inclusive Framework drin ist, die sich mit einer Gruppe von 143 Ländern oder irgendwie was abstimmen müssen, dass daraus eine vereinfachte Regelung kommt. Das ist ja natürlich auch ein bisschen naiv. Also ich bin ja auch häufig naiv, ja, ich sage das auch immer und versuche mir das auch ein bisschen zu bewahren. Aber dass das nicht ganz einfach wird, das hätte man auch ahnen können, ne? Also manchmal klappt es ja auch, ne? Also Low-Value-Adding-Services, um das nochmal hochzuhalten, war ja eine gute Idee und das klappt ja auch, funktioniert ja auch in 95% der Fälle. Jetzt haben wir ja dieses von den Inclusive Framework herausgegebene Teil, was hinten als Anhang zu den OECD-Verrechnungspreis-Leitlinien kommen soll. Wir haben das in dem BMF-Schreiben, Verwaltungsgrundsätze, Verrechnungspreise auch jetzt eingeführt. Die mussten halt in dem 3.6.3 auch gesagt, dass sie sozusagen, wenn der andere Staat diesen vereinfachten Approach anwendet, das nicht beanstandet wird und jetzt kommt es ja, wir ein Doppelbesteuerungsabkommen mit diesem Staat haben, er nicht auf der Liste von Steueroasen der EU steht. Und das reduziert natürlich schon ja die Anzahl dieser, ich glaube, es waren 133 Länder, die da hinten so mal angedeutet haben, sie würden ganz gerne mitspielen. Die Anzahl der Länder, von denen wir positiv wissen, dass sie das jetzt auch tatsächlich vor Ort umsetzen, die ist noch nicht so groß. Ja, also das muss man, glaube ich, jetzt abwarten.
Schauen wir mal.
wie der Kaiser immer gesagt hat. Also, schauen wir mal.
Ich glaube, es könnte uns genug Stoff für eine Folge später im Jahr geben, um mal zu schauen, wo steht der immer und wie jetzt eigentlich. Lebt der noch oder ist er scheintot, untot oder ganz tot? Das müssen wir uns dann, glaube ich, nochmal anschauen.
Auch um dieses Thema werden wir wahrscheinlich nicht komplett drum herum kommen. Und dann war es das heute mit dieser zweiten Folge des Jahres 2025. Einer, die vielleicht mal so ein bisschen grundsätzliche Orientierung für die Themen der Verrechnungspreise und einen etwas breiteren Überblick geben sollte. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de oder auf persönlichem Wege. Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr.
Danke.